2. Dezember 2024 und Sie hören Arbeitsrecht für Arbeitgeber mit Folge 48. Noch mehr Mythen im Arbeitsrecht, Mythen Teil 3. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Mein Name ist Alexander Scharf und Sie wissen, ich mache das nicht alleine, sondern zusammen mit meinem Kollegen Jens Buchwald.
Moin, von mir vorweihnachtliche Grüße aus Hamburg.
Natürlich danken wir Ihnen wieder, dass Sie sich für uns entschieden haben und eingeschaltet haben, aber wir danken auch wieder einzelnen Personen, die uns angeschrieben haben, und zwar Aniane Focke, die uns geschrieben hat: Ich höre Ihren Podcast sehr gerne im Auto oder in der Bahn und finde ihn sehr praxisnah und aktuell. Machen Sie bitte weiter so. Ja, das wollen wir gerne machen und vielen Dank vor allen Dingen natürlich für solche freundlichen Worte. Dank auch an Nina Mora, die uns geschrieben hat: Ich bin ein großer Fan Ihres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Danke für die praxisnahen Ausführungen. Ja, vielen Dank Ihnen. Und Wilhelmine Martens hat uns noch geschrieben: Ihr Podcast Arbeitsrecht für Arbeitgeber gehört übrigens zu meinen regelmäßigen Hörgewohnheiten. Immer wieder sehr informativ und hilfreich. Vielen Dank, Frau Martens, dafür. Ja, heute wollen wir mal ganz anders einsteigen, und zwar wollen wir in loser Folge HR-Podcasts Ihnen vorstellen, die wir selber für gut befinden und Ihnen empfehlen können. Und starten wollen wir mit dem Podcast HR ungeschminkt. Die Gastgeberin bzw. die Sprecherin in diesem Podcast sind Ann-Juli Mauer und Annika in der Beek. Ganz kurz zu den beiden Gastgeberinnen und dann auch ein wenig zum Podcast, um was es da geht. Frau Mauer ist Gründerin der HR-Unternehmensberatung PeoplePace, hat mehr als 10 Jahre Erfahrung als HR-Führungskraft in verschiedensten Unternehmen. Sie ist spezialisiert auf den Aufbau und die Skalierung belastbarer HR-Strukturen in dynamischen Geschäftsumfeldern. Und außerdem ist sie Dozentin an der HWA Berlin und publiziert regelmäßig zu Personalthemen. Zusammen mit Annika in der Beek ist sie seit 2024 Gastgeberin von HR ungeschminkt, inzwischen einen der beliebtesten HR-Podcasts in deutscher Sprache. Annika in der Beek ist Chief Human Resources Officer bei Statista und Expertpartnerin für HR-Tech beim Venture Capital Investor Picos Capital. Und zuvor hat sie die People-Funktion von About You geleitet. So, und jetzt wollen wir Ihnen den Podcast einmal ein bisschen näher vorstellen. Frau in der Beek, worum geht es denn in Ihrem Podcast?
Unser Podcast bietet ungeschminkte und echte Einblicke in die Personalarbeit aus der Perspektive von zwei erfahrenen Personalerinnen mit gemeinsam über 20 Jahren Erfahrung in Personalabteilung. Und das von Scale-Up über Mittelstand bis hin zum Konzern und auch aus der Inhouse sowie aus der Beraterperspektive.
Und an wen richtet sich der Podcast?
Unser Podcast richtet sich generell an HRler und HRlerinnen oder die, die es noch werden möchten, sowie an Führungskräfte und Mitarbeitende mit einem vertieften Interesse an HR-Fragestellungen.
Und da schließt sich natürlich die Frage an: Wie läuft denn eine typische Folge bei Ihnen ab? Können Sie das einmal kurz beschreiben?
Unser Podcast ist nach dem Employee Lifecycle aufgebaut. Die erste Staffel widmet sich dem Thema Attraction, also dem ganzen Thema rund um Talentgewinnung. Die derzeitige Staffel, Staffel Nummer 2, widmet sich dem Thema Retention, also der Talentbindung. In einer typischen Folge bei uns widmen wir uns einem einzelnen Kernthema der jeweiligen Staffel. Beispiel aktuell wird das Thema Mitarbeitervergütung. Dieses besprechen wir dann zu zweit oder in Teilen auch mit Gast bzw. Gästin, geben hier einen Überblick über das Thema und dann auch immer konkrete Praxistipps. Bei manchen Folgen, die wir besonders spannend finden, gibt es auch sogenannte Deep Dive-Folgen, wo wir das Thema nochmal auf einer spezifischen Fragestellung genauer beleuchten.
Ja, vielleicht können Sie uns auch noch sagen, was denn die wichtigsten bzw. die spannendsten Themen waren, die Sie in Ihrem Podcast schon besprochen haben.
Generell finden wir natürlich alle Folgen wichtig und spannend, aber aktuell die Folgen mit der höchsten Resonanz aus Nutzerinnenperspektive ist das Thema HR und Purpose, eine neue Folge, die wir zusammen mit der Miriam Stenitzki aufgenommen haben, und auch die aktuelle Folge zum Thema Mitarbeiterbetreuung aus der People Operations Brille, die wir zusammen mit der Daphne Rautogiannis aufgenommen haben. Ein Thema, welches wir auch in mehreren Folgen sehr ausgiebig besprechen und hier ganz verschiedene Blickwinkel beleuchten, ist das ganze Thema Mitarbeitervergütung. Von daher auch das nochmal eins der wichtigen und spannenden Themen.
Ja, spannend. Dann nochmal abschließend die Frage, was sind denn aktuell bzw. zukünftig Themen, um die es gehen soll?
Aktuell sind wir mitten in Staffel 2 und widmen uns dem Thema Retention, also der Mitarbeiterbindung. Was wir derzeit noch planen, sind mindestens 2 weitere Staffeln. Staffel Nummer 3 mit dem Fokus auf Development, also der Entwicklung von Mitarbeitenden. Und in Staffel Nummer 4 wollen wir uns ganz ausgiebig dem Thema Agile Operations und Prozesse widmen.
Ja, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, wir empfehlen diesen Podcast HR ungeschminkt gerne. Und den Link dazu, den finden Sie natürlich in den Shownotes. Ja, dann starten wir mit unserem heutigen Schwerpunktthema noch mehr Mythen im Arbeitsrecht bzw. Mythen Folge 3. Ja, warum Folge 3? Wir haben tatsächlich schon 2 Folgen diesem Thema gewidmet, und zwar Folge 10 und Folge 24. Und in diesen Folgen und auch in der heutigen Folge geht es darum, dass wir eben gefährliches Halbwissen bei Ihnen vermeiden wollen und Ihnen erklären wollen, wie Sie mögliche Fehler und auch die finanziellen Folgen, die sich daraus ergeben, vermeiden können. Da starte ich gleich mal rein mit 2 Themen. Und zwar einmal mit dem Thema, wenn man nicht arbeitet, gibt's auch kein Geld. Ist das richtig? Und da wird man natürlich sagen müssen, so einfach ist es auf jeden Fall nicht. Also Sie kennen sicherlich auch schon viele Konstellationen, wo es auch ohne Arbeit Geld gibt. Typischerweise Urlaub, also Entgeltfortzahlung bei Urlaub ist ein Klassiker. Oder auch Entgeltfortzahlung bei Krankheit. Auch das ist eine klassische Situation. Diese Themen wollen wir uns gar nicht angucken, sondern wollen wir uns einem dritten Thema wenden, wo es Vergütung ohne Gegenleistung gibt, also ohne Arbeit, nämlich dem sogenannten Annahmeverzug oder dem Annahmeverzugslohn. Das Ganze ist geregelt in § 615 BGB. Und da wollen wir mal kurz gucken, was die Voraussetzungen sind, und dann gucken wir uns mal eine typische Konstellation hier an. Also Voraussetzungen für den Annahmeverzug sind zunächst mal, dass ein Arbeitsverhältnis besteht bzw. fortbesteht. Bezieht sich auf eine Kündigung, kommen wir später nochmal zu. Dann muss in der Regel der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin die Arbeitsleistung anbieten. Auch hier gibt es verschiedene Konstellationen. Typischerweise muss die in Person angeboten werden. Aber es gibt auch andere Konstellationen, zum Beispiel bei Kündigung, wo möglicherweise gar kein Angebot mehr erforderlich ist. Was aber noch ganz wichtig ist, ist, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin überhaupt in der Lage ist, die Arbeit zu erbringen, also leistungsfähig ist und auch willig ist, die Leistung zu erbringen. Ja, dann muss natürlich von Ihnen, sonst würde es keinen Annahmeverzug geben, auch die Arbeitsleistung nicht angenommen werden. Und der Klassiker, den ich Ihnen dazu natürlich berichten will und den Sie vielleicht auch schon erlebt haben, ist die unwirksame Kündigung. Wenn nämlich das Arbeitsgericht entscheidet, dass die ausgesprochene Kündigung unwirksam ist, dann sind Sie ja verpflichtet, das wissen Sie möglicherweise auch alle, die Vergütung nachzuzahlen. Und diese Verpflichtung zur Nachzahlung der Vergütung, die ergibt sich aus dem Gesichtspunkt des Annahmeverzuges. Stellt sich die Frage, was kann man dagegen tun, dass man in so eine Situation reingerät? Kann man natürlich erstmal sagen, ja, wirksame Kündigung aussprechen. Aber wir wissen alle, so leicht ist das nicht, eine wirksame Kündigung auszusprechen. Aber wenn Sie jetzt da reingeraten sind, eine Kündigung ausgesprochen haben und es läuft in die Richtung, dass möglicherweise die Kündigung unwirksam ist und Sie kriegen auch mit dem Arbeitnehmer vor dem Arbeitsgericht keine Einigung hin, um das Verfahren irgendwie sonst wie gegen Zahlung einer Abfindung zum Beispiel zu erledigen, dann stellt sich die Frage, gibt es noch andere Möglichkeiten, die Sie haben? Und da wird man sagen müssen, naja, die neue Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hilft Ihnen da zumindest ein bisschen. Und zwar sagt das Bundesarbeitsgericht, oder andersrum, bisher hat das Bundesarbeitsgericht immer gesagt, naja, der Arbeitnehmer muss eigentlich nicht wirklich viel tun in der Situation. Er muss sich maximal arbeitslos melden, und das war es dann. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Und zwar billigt das Bundesarbeitsgericht Ihnen als Arbeitgeber zumindest einen Auskunftsanspruch zu. Und zwar einen Auskunftsanspruch dahingehend, welche Vermittlungsvorschläge der Arbeitnehmer von der Bundesagentur für Arbeit erhalten hat und dann in der Folge auch, wie er sich darauf beworben hat und gegebenenfalls, was es für Antworten darauf gab. Das hilft manchmal weiter, oft noch nicht so viel. Was können wir zusätzlich noch raten? Wir können Ihnen in solchen Situationen dringend raten, selbst Stellenangebote rauszusuchen und die dem Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen, mit der Aufforderung, sich da zu bewerben. Wenn er das dann nämlich nicht tut, was durchaus immer wieder passiert, dann kommen sie möglicherweise aus der Thematik Annahmeverzug raus oder haben zumindest gute Argumente dagegen, was dann vielleicht dazu führt, dass sie doch noch einen sinnvollen Vergleich schließen können. Ja, das zum Thema ohne Arbeit kein Geld. Und jetzt übernimmt mein Kollege mit zwei weiteren Mythen.
Ja, und es geht mit einem Klassiker weiter, der Frage, ob Sie als Arbeitgeber das Gehalt eines Mitarbeiters kürzen können, wenn dieser aus Ihrer Sicht schlecht arbeitet. Kurzer Beispielsfall dazu, ein Vertriebsmitarbeiter, der arbeitet ziemlich erfolglos und schließt deutlich weniger Verträge mit Neukunden ab, als Sie arbeitgeberseitig erwartet haben. Problem ist § 611a Absatz 2. Dort ist geregelt, der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Und da auch nur ein kurzer Hintergrund dazu, der Arbeitsvertrag ist grundsätzlich ein Dienstvertrag. Der Arbeitnehmer schuldet die Erbringung von Diensten und keinen bestimmten Erfolg. Es gilt ein subjektiver Leistungsbegriff. Der Arbeitnehmer muss tun, was er soll, und zwar so gut, wie er kann. Bedeutet also vom Grundsatz her, ja, wenn Sie mit der Arbeit des Arbeitnehmers nicht zufrieden sind, dann können Sie nicht so ohne weiteres das Gehalt des Mitarbeiters reduzieren. Vielmehr ist eine Reduzierung des Gehaltes nur in bestimmten Ausnahmekonstellationen möglich. Was sind das für Konstellationen? Wir haben ja eben gehört, 611a Absatz 2 regelt, dass Sie zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet sind. Da geht es also insbesondere um die feste Vergütung. Wenn es allerdings erfolgsabhängige variable Vergütungsbestandteile gibt, da kann natürlich das Thema Kürzung anders bewertet werden als bei der festen Vergütung. Da ist dann auch eine entsprechende Berücksichtigung von schlechten Leistungen möglich. Auch wenn die versprochenen Dienste im Sinne des § 611a Absatz 2 nicht erbracht werden, also zum Beispiel nicht die vereinbarte Anzahl an Arbeitsstunden erbracht wird oder der Arbeitnehmer unentschuldigt fehlt, auch dann kann in diesem Zusammenhang das Gehalt gekürzt werden. Allgemein sollten Sie sich als Arbeitgeber aber in diesem Zusammenhang merken, eine einseitige Reduzierung oder Kürzung des Gehaltes, weil Sie mit der Leistung des Arbeitnehmers unzufrieden sind, die ist juristisch gesehen regelmäßig nicht möglich. Das leitet dann über zu unserem nächsten Mythos, dem Mythos Nummer 3. Immer wieder werden wir mit der Ansicht konfrontiert, dass bei einer Rückkehr nach der Elternzeit ein Anspruch auf den alten Arbeitsplatz besteht. Das ist so jedoch in dieser Form und in dieser Allgemeinheit nicht zutreffend. Sie als Arbeitgeber müssen den zurückkehrenden Mitarbeitenden so beschäftigen, dass die Tätigkeit dem im Arbeitsvertrag festgelegten Aufgabenbereich entspricht. Dies umfasst dann nicht nur die Art der Tätigkeit, sondern auch natürlich den Umfang der Arbeitszeit und die Vergütung. Viele Arbeitnehmer, aber auch Arbeitgeber, stellen wir immer wieder fest in der Beratung, gehen jedoch davon aus, dass ein Anspruch auf den exakt gleichen Arbeitsplatz besteht wie vor der Elternzeit. Häufig wird das auch räumlich verstanden, dass es im selben Zimmer, sogar am selben Schreibtisch und insbesondere auch in derselben Abteilung sein muss. Das ist aber so nicht zutreffend. Arbeitgeberseitig dürfen Sie hier Änderungen am konkreten Arbeitsplatz vornehmen, und zwar im Rahmen Ihres arbeitsvertraglichen Weisungsrechts, des Direktionsrechts nach § 106 Gewerbeordnung. Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf vertragsgemäße Beschäftigung. Das heißt also, er hat einen Anspruch auf einen gleichwertigen Arbeitsplatz und gleichwertige Arbeitsbedingungen. Das heißt aber nicht automatisch, dass nach der Elternzeit ein Anspruch auf den alten Arbeitsplatz und die exakt gleichen Arbeitsbedingungen vor Ort besteht. Sie haben hier also tatsächlich nicht unerhebliche Spielräume als Arbeitgeber. Das sollten Sie entsprechend auch berücksichtigen.
Machen wir weiter mit dem nächsten Mythos. Minijobber haben ganz andere Rechte als normale Arbeitnehmer, als Vollzeitarbeitnehmer. Stimmt das eigentlich? Die einfache Antwort ist, nein, das stimmt so nicht. Die lange Antwort, naja, sozial- und steuerrechtlich gibt es natürlich andere Regelungen. Darauf wollen wir heute gar nicht eingehen. Arbeitsrechtlich gibt es allerdings kaum Unterschiede. Wir gucken uns mal vier wesentliche Themen an. Thema Urlaub. Es ist nicht etwa so, wie der ein oder andere Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer tatsächlich glaubt, dass man im Minijob keinen Urlaubsanspruch hat. Man hat den ganz normalen gesetzlichen Urlaubsanspruch und wenn im Arbeitsvertrag was Entsprechendes vereinbart wurde, dann natürlich auch noch einen zusätzlichen Urlaubsanspruch, der sich vielleicht aus dem Arbeitsvertrag ergibt. Das heißt, man muss schlicht feststellen, wenn es keine Regelung im Arbeitsvertrag gibt, dann haben wir die Regelung aus dem Gesetz, 4 Wochen Mindesturlaub und dann muss halt geguckt werden, wie viele Tage pro Woche gearbeitet werden und daraus ergibt sich dann der Anspruch auf die Urlaubstage. Also alles ganz normal. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Auch da erleben wir immer wieder, dass Irritationen zumindest mal bestehen und vielleicht auch gesagt wird, naja, du bist ja nur im Minijob tätig, es gibt keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Das ist aber nicht richtig. Das Entgeltfortzahlungsgesetz setzt ein Arbeitsverhältnis voraus, egal welchen Umfang dieses Arbeitsverhältnis hat. Das heißt, die 6-wöchige Entgeltfortzahlung, die gibt es auch bei Minijobbern. Selbstverständlich richtet die sich dann nach der Vergütung, die im Minijob erzielt worden wäre. Aber ansonsten gibt es keine Unterschiede. Thema Kündigungsschutz. Auch der Kündigungsschutz ist letztlich genauso ausgestaltet wie der Kündigungsschutz bei Vollzeitarbeitnehmern. Das heißt, wenn 6 Monate im Arbeitsverhältnis zurückgelegt worden sind, dann gibt es den vollen Kündigungsschutz des Kündigungsschutzgesetzes, was bedeutet, wenn Sie als Arbeitgeber kündigen wollen, brauchen Sie einen Kündigungsgrund, einen betriebsbedingten, einen verhaltensbedingten oder einen personenbedingten Kündigungsgrund. Da gibt es also, leider füge ich hinzu, keine Ausnahmen und keine Erleichterungen für die Arbeitgeberseite. Und letzter Punkt noch, wenn Sie sich fragen, wie bei arbeitsrechtlichen Maßnahmen von Minijobbern der Betriebsrat zu beteiligen ist, dann kann man leider auch nur sagen, genauso wie bei Vollzeitarbeitskräften. Das heißt, egal ob es um die Einstellung eines Minijobbers geht, egal ob es um die Versetzung eines Minijobbers geht oder um die Kündigung eines Minijobbers, die Beteiligungsrechte des Betriebsrates sind zu beachten. Ja, das zu diesem Thema. Und kommen wir dann zu einem weiteren Mythos, der vor allen Dingen auf Arbeitnehmerseite gerne vorherrscht, nämlich wenn man gekündigt wird, hat man einen Anspruch auf Abfindung. Diesen Anspruch gibt es nicht, das kann man erstmal sagen, aber man kann auch mit Nein, Aber letztlich antworten. Es gibt keinen gesetzlichen oder vertraglichen Abfindungsanspruch. Auch wenn manchmal, das haben Sie vielleicht auch schon erlebt, vor dem Arbeitsgericht durch die Richter ein etwas anderer Eindruck vermittelt wird. Es gibt ein paar Ausnahmen davon. Es gibt Sozialpläne, wenn größere Maßnahmen in einer Firma stattfinden, aus denen sich Abfindungsansprüche ergeben können. Es gibt manchmal Tarifverträge, aus denen sich Abfindungsansprüche ergeben können. Das sind aber auch eher Ausnahmekonstellationen. Und es gibt eine Regelung im Gesetz, die ich zumindest kurz vorstellen möchte. Daraus ergibt sich tatsächlich ein Abfindungsanspruch. Allerdings kommt die relativ selten zur Anwendung. Das sind die Paragraphen 9 und 10 Kündigungsschutzgesetz. Was ist da geregelt? Da ist geregelt, dass wenn eine Kündigung unwirksam ist, aber dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten ist, dann steht da drin, hat das Gericht auf Antrag des Arbeitnehmers das Arbeitsverhältnis aufzulösen und den Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen Abfindung zu verurteilen. Und das Gleiche ist möglich, wenn der Arbeitgeber einen Antrag stellt, wenn Gründe vorliegen, die eine den Betriebszwecken dienliche weitere Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht erwarten lassen. Und auch hier wird dann eine Abfindung ausgeurteilt. Also bei sogenannten normalen Arbeitnehmern ist es also so, sie brauchen eine Kündigung, die in Anführungsstrichen nur sozial ungerechtfertigt ist. Das heißt nicht aus irgendwelchen anderen Gründen unwirksam ist, zum Beispiel weil der Betriebsrat nicht angehört wurde. Dann brauchen sie einen Antrag des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers. Und wenn einer von beiden den Antrag gestellt hat, anders ist das, wenn beide den Antrag gestellt haben, dann wird es einfach aufgelöst. Aber wenn nur eine Seite, was der Klassiker ist, einen solchen Antrag stellt, dann brauchen Sie, wenn der Arbeitnehmer den Antrag stellt, die Situation, dass die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses den Arbeitnehmer nicht zuzumuten ist. Wenn der Arbeitgeber den Antrag stellt, dann müssen Gründe vorgetragen werden, die eine den Betriebszwecken dienliche weitere Zusammenarbeit nicht erwarten lassen. So, und dann gibt es noch eine Sonderkonstellation für leitende Angestellte. Da ist tatsächlich so, wenn Sie einen leitenden Angestellten haben und auch wieder die Kündigung unwirksam ist, allerdings nur, weil kein Kündigungsgrund vorliegt, nicht aus anderen Gründen, dann können Sie auch hier einen Auflösungsantrag stellen als Arbeitgeber und den brauchen Sie noch nicht mal zu begründen. Die Kernthematik dabei ist allerdings, das geht nur, wenn es sich um einen leitenden Angestellten handelt. Das Problem bei der Sache ist, dass sehr häufig die Meinung vertreten wird, es handelt sich um einen leitenden Angestellten, auch manchmal von dem Arbeitnehmer, zumindest so lange, bis es zur Kündigung kommt. Wenn Sie aber dann vom Arbeitsgericht sind, dann wird häufig die Meinung vertreten, er sei nicht leitender Angestellter und tatsächlich ist es auch häufig so, dass er rechtlich nicht leitender Angestellter ist, weil die Gruppe der leitenden Angestellten nach dem Kündigungsschutzgesetz rechtlich doch stark begrenzt ist. Das heißt, da geht es immer um Personen, die entweder selbstständig einstellen oder selbstständig entlassen können. Und da können Sie ja mal durch Ihre Firma gucken und mal überlegen, wer darf denn eigentlich selbstständig ArbeitnehmerInnen einstellen und oder entlassen? Das sind schon relativ wenige. Und unterhalb der Geschäftsführer und der Prokuristen gibt es nach unserer Erfahrung sehr selten Personen, die das dürfen. Aber wenn Sie eben solche haben, dann können Sie tatsächlich hier einen Auflösungsantrag stellen. Und das besonders Spannende dabei ist, dass die Abfindungen, die da regelmäßig ausgeurteilt werden, typischerweise so im Bereich der Regelabfindung liegen. Und wenn Sie einen Fall haben, wo es um vielleicht viel höhere Abfindungen geht, dann kann das durchaus sehr, sehr spannend sein. Ja, wenn Sie jetzt so eine Konstellation nicht haben, also Sie haben keine leitenden Angestellten, es wurde dieser Antrag nach 19 Kündigungsschutzgesetz nicht gestellt, es gibt keinen Sozialplan, es gibt keinen Tarifvertrag. Das ist jetzt eine lange Aufzählung, aber das ist ja eigentlich der Normalfall. Und es wird trotzdem eine Abfindung vereinbart. Wieso ist denn das so, wenn das nirgendwo im Gesetz steht? Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe, warum das so ist. Zum einen ist es so, und das ist, glaube ich, beidseitig häufig eine Motivation, wenn Sie eine Abfindung vereinbaren, können Sie das Verfahren vor Gericht natürlich deutlich abkürzen. Sie schließen einen Vergleich, das Verfahren ist beendet. Das finden häufig beide Seiten gut. Weiteres wesentliches Argument auf Arbeitgeberseite ist, dass Risiken reduziert werden sollen, die das Verfahren mit sich bringen. Das ist zum einen das Risiko, dass Sie den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin zurücknehmen müssen. Realisiert sich relativ selten. Besonders wichtig ist, dass Sie, wenn Sie verlieren, eben die Vergütung weiter zahlen müssen. Hatten wir vorhin schon mal. Thema Annahmeverzug. Und das ist eben die Hauptmotivation, um eine Abfindung zu zahlen, zu verhindern, dass sich dieses Risiko realisiert und Sie einen hohen Betrag an Annahmeverzug zahlen müssen. Ja, das zu diesem Thema. Wir wechseln nochmal zum Kollegen, der weitermacht mit weiteren Mythen.
Und wir machen mit einem Mythos aus dem Bereich des Urlaubsrechts weiter. Und zwar der Widerruf von erteiltem Urlaub. Das muss mir als Arbeitgeber doch möglich sein. Aber da kommen wir erstmal zur ersten großen Einschränkung. Ein einmal von Ihnen als Arbeitgeber genehmigter gesetzlicher Mindesturlaub, der kann grundsätzlich nicht mehr widerrufen werden. Weder vor Urlaubsantritt noch während des Urlaubs. Warum ist das so? Also, ein solches Widerrufsrecht kennt das Bundesurlaubsgesetz nicht. Auch aus der Treuepflicht Ihrer Mitarbeitenden folgt keine Verpflichtung der Arbeitnehmer, zum Beispiel bei Personalengpässen den Urlaub zu verschieben oder gar den Urlaub zu unterbrechen oder abzubrechen. Auch eine Vereinbarung, die Sie mit dem Arbeitnehmer schließen, in der sich der Mitarbeiter verpflichtet, seinen gesetzlichen Mindesturlaub im Bedarfsfall abzubrechen, ja, die verstößt gegen § 13 Bundesurlaubsgesetz, gegen die Unabdingbarkeit des Urlaubsanspruchs und ist deshalb nichtig. Und es ist deshalb auch nicht entscheidend, ob der Urlaub von vornherein im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer unter Vorbehalt gewährt oder ob er zunächst von Ihnen vorbehaltlos bewilligt wurde und sich der Arbeitnehmer dann möglicherweise später, noch vor Urlaubsantritt, einvernehmlich verpflichtet, Ihnen als Arbeitgeber auf Ihr Verlangen hin zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu stehen. Also ein Rückrufsrecht aus dem Urlaub besteht beim gesetzlichen Mindesturlaub nicht. Punkt. Ob in echten Notfällen etwas anderes gilt, Das hat der Urlaubssenat des Bundesarbeitsgerichts bisher ausdrücklich offen gelassen, weil es anscheinend noch keine entsprechende Fallkonstellation gab, wo das Bundesarbeitsgericht mal eine solche Ausnahmekonstellation hätte bejahen können. In dem Fall mag ausnahmsweise eine Anpassung wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage in Betracht kommen. Das kann wirklich nur in Extremfällen einschlägig sein. Denkbar könnte eine drohende Existenzvernichtung von Ihnen als Arbeitgeber sein, aufgrund unvorhergesehener Unglücksfälle. Zu denken wäre da beispielsweise an Hochwassersituationen, die keine anderen vorherigen Schutzmaßnahmen ermöglicht haben. Ja? Merke also, das kann nur in krassen Ausnahmefällen ausnahmsweise mal denkbar sein. Hierauf sollten Sie in der Praxis sich also nicht zurückziehen. Anders kann es bei vertraglich vereinbartem Urlaub aussehen, also dem vertraglichen Zusatzurlaub, der über den gesetzlichen Mindesturlaub hinausgeht. Hier können jedenfalls rechtstechnisch gesehen grundsätzlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer wirksame Vereinbarungen zum Widerruf oder zum Rückruf aus dem Urlaub treffen. Wichtig hierbei wäre jedoch, dass bei der Urlaubsgewährung klargestellt werden muss, dass es sich hier um vertraglich vereinbarten Urlaub handelt und nicht um den gesetzlichen Mindesturlaub. Wenn Sie also als Arbeitgeber ein Rückrufsrecht vereinbaren möchten, dann kann das nur ausnahmsweise für den vertraglichen Zusatzurlaub geschehen und nicht für den gesetzlichen Mindesturlaub. Trotzdem raten wir Ihnen als Arbeitgeber sehr zurückhaltend mit solchen Rückrufrechten und mit der Vereinbarung solcher Widerrufsrechte umzugehen, weil das Ihre Attraktivität als Arbeitgeber natürlich nicht unbedingt steigert. Das leitet dann über zu unserem nächsten Mythos, einer Frage, die uns ganz oft gestellt wird. Kann noch am letzten Tag der Probezeit gekündigt werden? Ja, Sie kennen es schon, wenn der Begriff der Probezeit kommt, dann müssen wir natürlich zur Differenzierung aufrufen. Wichtig ist hierbei wieder mal die Differenzierung zwischen den Begriffen der Probezeit und der Wartezeit. In den meisten Arbeitsverträgen finden sich Regelungen, dass während der Probezeit von meistens 6 Monaten eine Kündigungsfrist von 2 Wochen gilt. Mit anderen Worten, während der Probezeit gilt eine verkürzte Kündigungsfrist. Spannender ist allerdings der Begriff der Wartezeit, der in § 1 Absatz 1 Kündigungsschutzgesetz geregelt ist. Danach hat ein Arbeitnehmer erst nach 6-monatigem Bestand des Arbeitsverhältnisses Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz. Viele Mandanten kommen auf uns zu und fragen uns, wann kann denn letztmalig in der Probezeit / Wartezeit gekündigt werden? Müssen wir am 15. des letzten Monats der Probezeit kündigen, damit die Probezeitkündigungsfrist noch im Laufe der ersten 6 Monate des Arbeitsverhältnisses endet? Also viele Arbeitnehmeranwälte vertreten tatsächlich die Auffassung, dass die arbeitgeberseitige Kündigung dann unwirksam ist, wenn die Kündigungsfrist außerhalb der Wartezeit des Kündigungsschutzgesetzes abläuft. Deswegen dann wiederum das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist und ein Kündigungsgrund nicht vorliegt. Was ist von dieser Auffassung zu halten? Ja, um es mal kurz zu fassen, nicht viel. Eine Kündigung ist, ohne dass das Kündigungsschutzgesetz zur Anwendung kommt, auch dann noch möglich, wenn die Kündigung dem Arbeitnehmer am letzten Tag der 6-monatigen Wartezeit zugeht. Wann die Kündigungsfrist abläuft, ist hierbei ohne Bedeutung. Es kommt alleine darauf an, dass der Zugang der Kündigung noch innerhalb der ersten 6 Monate des Arbeitsverhältnisses erfolgt. Aber Vorsicht! Am letzten Tag der Wartezeit zu kündigen, ja, das kann immer der sprichwörtliche Ritt auf der Rasierklinge sein. Sie müssen als Arbeitgeber sicherstellen, dass die Kündigung wirklich noch an diesem Tag zugeht. Und als vorsichtigem Arbeitgeber würden wir Ihnen natürlich raten, dass Sie einen entsprechenden Zeitpuffer einbauen und möglichst am vorletzten Tag oder am vorvorletzten Tag der Wartezeit bereits eine solche Kündigung auf den Weg bringen und dem Arbeitnehmer rechtssicher zustellen. Am besten natürlich durch Übergabe des Kündigungsschreibens. Zum Thema Zustellungsprobleme bei Kündigungen, da weise ich noch einmal auf die Folge 46 unseres Podcasts hin. in welcher wir ein spannendes Interview mit der Richterin am Arbeitsgericht Hamburg, Frau Dr. Susanne Lossmann, geführt haben und eine Vielzahl an praktischen Problemen angesprochen haben, die mit der Zustellung von Kündigungen zusammenhängen. So, dann kommen wir zum nächsten Mythos bzw. zu einer Frage, die uns in der Beratung immer wieder gestellt wird. Müssen Arbeitnehmer denn nach Feierabend weiterhin E-Mails lesen? Und da kann man allgemein sagen, ohne eine gesonderte Vereinbarung über ein flexibles Arbeitszeitsystem oder Bereitschaftsdienst muss ein Arbeitnehmer in seiner Freizeit nicht für das Unternehmen erreichbar sein. Ja, warum ist das denn so? E-Mails nach Feierabend lesen stellt grundsätzlich Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes dar. Problem hierbei: die Ruhezeitvorschrift nach § 5 Arbeitszeitgesetz bzw. der Verstoß gegen diese Regelung. Durch das Lesen von E-Mails nach Feierabend wird nämlich wieder ganz regulär gearbeitet. Zum Begriff der Ruhezeit. Die Ruhezeit, die zählt vom Arbeitsende bis zum Arbeitsbeginn und muss im Regelfall mindestens 11 Stunden nach § 5 Arbeitszeitgesetz betragen. Ein kurzes Beispiel hierzu. Ein Arbeitnehmer macht um 19.30 Uhr Feierabend. Er dürfte dann frühestens 11 Stunden später, also um 6.30 Uhr morgens, wieder arbeiten. Ja, jetzt beantwortet dieser Mitarbeiter auf Wunsch seiner Vorgesetzten um 23 Uhr von zu Hause aus noch eine E-Mail eines Kunden aus dem Ausland. Die Ruhezeit seit Arbeitsende ist nicht eingehalten. Weiterhin, die 11-Stunden-Frist, die beginnt wieder neu zu laufen und der Arbeitnehmer dürfte deshalb erst frühestens um 10 Uhr morgens wieder arbeiten. Sie als Arbeitgeber sind hierbei gesetzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Ruhezeiten auch tatsächlich eingehalten werden. Ja, und tun Sie das nicht, dann riskieren Sie als Unternehmen Bußgelder von bis zu 30.000 Euro. Etwas anderes folgt auch nicht aus einem aktuellen Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Und zwar nehme ich da Bezug auf das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 23. August 2023 zum Aktenzeichen 5 AZR 349 aus 22. Dort hieß es im Leitsatz: ist dem Arbeitnehmer auf der Grundlage der betrieblichen Regelungen bekannt, dass der Arbeitgeber die Arbeitsleistung für den darauffolgenden Tag in Bezug auf Uhrzeit und Ort konkretisieren wird, dann ist er verpflichtet, eine solche per SMS mitgeteilte Weisung auch in seiner Freizeit zur Kenntnis zu nehmen. Hieraus lässt sich nicht ableiten, dass Arbeitnehmer in der Freizeit uneingeschränkt E-Mails oder auch SMS lesen müssen. Hier hatten wir einen relativ besonderen Fall. In diesem Fall gab es eine Betriebsvereinbarung zur Dienstplanung und zur Arbeitszeit. Und in diesem Zusammenhang gab es auch sogenannte unkonkret zugeteilte Springerdienste für den Tag- und Spätdienst. Und in dieser Betriebsvereinbarung war geregelt, dass bis 20 Uhr des Vortages vor Dienstbeginn dieser Springerdienst weiter konkretisiert werden kann. Und daraus hat dann das Bundesarbeitsgericht entnommen, dass in einem solchen Fall der Arbeitnehmer verpflichtet ist, Weisungen des Arbeitgebers zur Aufnahme eines Dienstes zur Kenntnis zu nehmen. Ja? Und das stelle in diesem Zusammenhang auch keine Arbeitszeit dar, weil ein kurzer Blick aufs Handy, ob eine SMS gekommen ist, in diesem Zusammenhang nicht als Arbeitszeit gewertet werden könne. Aufpassen muss man bei dieser Entscheidung jedoch, weil man hieraus nicht ablesen kann, dass Arbeitnehmer verpflichtet sind, auch nach Feierabend E-Mails von Kunden oder E-Mails von Vorgesetzten zu lesen oder zu beantworten. Hier in diesem Fall ging es ausnahmsweise nur um konkretisierende Weisungen zur Arbeitszeit. Zusätzlich war auch besonders, dass der Arbeitnehmer mit einer solchen konkretisierenden Weisung rechnen musste, was wiederum Ausfluss dieser Betriebsvereinbarung, die es hier in diesem Fall gab, war. Dementsprechend bleibt festzuhalten, Arbeitnehmer sind grundsätzlich nicht verpflichtet, E-Mails nach Feierabend zu lesen und zu beantworten.
Ja, das soll es tatsächlich auch für heute gewesen sein. Natürlich hoffen wir, dass Ihnen auch die heutige Folge wieder gefallen hat. Wenn das so ist, dann lassen Sie eine schöne Bewertung da Und empfehlen Sie uns natürlich gerne weiter. Die nächste Folge, die erscheint am 16. Dezember. Thema, überhaupt nicht weihnachtlich, muss man sagen, Mitarbeiterdiebstähle. Schreiben Sie uns, wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben, die wir in der Folge beantworten sollen. Die E-Mail-Adressen, das wissen Sie, finden Sie in den Shownotes. Bleibt nur Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit, einen schönen Advent zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.